Wenn heute jemand sagt, er versteht, wie Quantencomputing funktioniert, hat er sich bereits disqualifiziert. Es ist nicht so, dass ein Quantenrechner heute sämtliche Aufgaben, die ein klassischer Rechner lösen kann, schneller berechnet. Das ist falsch. Nicht mal die Architektur ist bekannt. Gewisse sagen, wir haben diesen Quantum Advantage schon erreicht. Ich zweifle dran, es ist noch nicht da. Ist es jetzt in 5 Jahren, dann hat man die heutigen Bankdaten von 5 Jahren transparent. Ist es in 7 Jahren, dann ist es halt die Daten von vor 7 Jahren.
Werden Quantencomputer Bitcoin ablösen? Wie verändert die künstliche Intelligenz Quantencomputer per se die Welt? Verlieren wir alle unseren Job? Das werden wir heute besprechen und noch viel mehr. Ich bin sehr erfreut, einen ausgewiesenen Experten bei uns zu haben im Interview, und zwar Damir Bogdan von Quantum Basel. Und ich habe es extra aufgeschrieben. Aquides AG, du bist Gründer, Geschäftsführer. Du hast sehr, sehr viel Erfahrung in diesem Bereich. Du bist auch Speaker auf den größten Events weltweit. Du machst wirklich auch operatives Business mit diesen Themen. Es ist nicht einfach Research, sondern du verdienst oder ihr verdient auch Geld damit. Also du hast wirklich Erfahrung, wie man diese Technologien im Alltag auch einsetzt. Und deshalb freue ich mich extrem. Wir haben viele Zuschriften gekriegt von Leuten, sprecht doch mal über dieses Thema. Und deshalb freue ich mich, dass wir jetzt endlich einen Termin gefunden haben. Herzlich willkommen bei uns in Ginderlegi.
Danke vielmals, Marc.
Ja, bevor wir starten, ich habe ein paar Rapid-Fragen, nennt man das ja, aufgeschrieben. Kurze Frage, kurze Antwort von deiner Seite. Ich glaube, da bin ich jetzt mal gespannt darauf, wie du reagierst. Wenn es für dich okay ist, dann gehen wir nachher detailliert ins Thema rein. Aber ich starte mal mit der ersten Frage. Wird ein Quantencomputer Bitcoin knacken, ja oder nein?
Die Frage ist nicht, ob es wird, sondern wann.
Okay. Ist Bitcoin in 10 Jahren noch sicher?
Wenn man sich darauf vorbereitet, ja.
Was kommt zuerst? Die echte künstliche Intelligenz, also die Superintelligenz, oder der Durchbruch der Quantencomputer in der Gesellschaft?
Der Durchbruch der Quantencomputer kommt bereits heute schleichend. Die AGI wird wahrscheinlich noch länger dauern.
Ah ja? Spannend. Spannend. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wer hat langfristig mehr Einfluss auf die Gesellschaft? Die künstliche Intelligenz, Quantencomputer oder Bitcoin?
Spannende Frage. Kurzfristig, die künstliche Intelligenz ist heute bereits nicht mehr wegzudenken.
Okay.
Und Bitcoin ist natürlich als Währung weit verbreitet, aber nicht so verbreitet wie die künstliche Intelligenz. Und Quantencomputing ist hier noch einmal weniger verbreitet. Von dem her gesehen, AI, Bitcoin, Quantencomputer.
Okay, okay. Werden durch die künstliche Intelligenz in den nächsten 10 Jahren massive Jobs verschwinden oder nicht? Ist die Angst gerechtfertigt?
Jobs werden verschwinden, definitiv. Aber stellt sich dann die Frage, werden diese Menschen arbeitslos? Das ist eine Folgefrage. Und da ist es so, dass ein Reskilling notwendig ist. Und können da alle mitmachen. Und das ist eine Herausforderung.
Sehr schön. Ich glaube, du hast schon das Feld geöffnet. Ich bin sehr gespannt. Aber bevor wir da ins Thema einsteigen, mich interessiert auch deine Geschichte zu deiner Person. Ja, du arbeitest jetzt eigentlich mit den Zukunftstechnologien. Die alle reden davon. Alle. Oder so das heiße Ding, künstliche Intelligenz. Das Quantencomputer-Thema, Bitcoin für uns natürlich auch. Wie landet man in solchem Bereich?
Ich bin Wirtschaftsinformatiker. Ich habe mich damals noch von der HSG aus als Praktikant bei der St. Galler Kantonalbank beworben. Ich habe die Informatik von der Pike auf kennengelernt. Für die älteren Semester, ich habe mal COBOL programmiert, das sind auf alten Mainframe-Systemen.
Die laufen, glaube ich, heute noch
bei den Banken. Die gibt es bei einigen Banken noch, ja, und die Programmierer werden gesucht. Das ist immer noch ein Plan B. Ich habe alles gemacht, was man in der Informatik machen kann. Ich habe die Selbstbedienung geleitet für 8 Kantonalbanken in der Schweiz. Ich durfte die ersten Internetbanking-Releases in der Schweiz einführen. Ich habe ein Nearshore Development Center in Südeuropa aufgebaut, auch für Kantonalbanken, und danach in der Swisscom IT Services, welche wir mit unserer Firma zusammengeführt haben, alles was Internet und Intranet ist, verantwortet. Und dort auch wieder Electronic Mobile Commerce. Das war Anfang 2000er Jahre, also wirklich sehr früh. Die ersten Internetjobs waren dann schon da. Wie kriegt man das auch profitabel? Habe die Offshoring-Strategie für die Swisscom ausgeführt, in Indien alles eingeleitet. Und danach durfte ich noch 10 Jahre in der Geschäftsleitung der Raiffeisen-Gruppe als CIO tätig sein. Und wenn man das alles anschaut, dann ist es eigentlich so, dass Technologie, Strategie und Management das ist, was mein Fundament darstellt. Und das hat mich Ende 14 dazu bewegt, jetzt dort eine Brücke drüber zu legen. Ich habe die Firma Aktvide gegründet, eine Beratungsunternehmung, welche größere Firmen in der Transformation begleitet. Und zwar, was ist das Geschäftsmodell der Zukunft, wenn man all die Trends anschaut, welche hier sind? Technologische Trends, gesellschaftliche Trends. Wenn man das ein wenig extrapoliert und ein wenig in die Zukunft schaut, dann kann man sagen, was ist diese gewünschte Zukunft und was muss ich heute tun, um in diese gewünschte Zukunft zu tun. Ich bin dafür in Silicon Valley, habe dort einige Zeit verbracht, habe mich dort auch engagiert, unter anderem bei der Enterprise Development Group in Palo Alto, wo ich heute noch involviert bin. Ich bin heute noch Executive in Residence bei Plug and Play, das ist der größte Startup Accelerator im Silicon Valley. Wir haben jeweils Freitagnacht Startup-Pitching. Die schauen über 30.000 Startups an pro Jahr. Und auf alle Fälle hat mich ich habe 8 Jahre lang Unternehmen dann begleitet, war jeden zweiten Monat 2 Wochen im Silicon Valley wieder, als ich zurück war. Und habe hier von der Schweiz nicht geschaut, wie man das Silicon Valley kopieren kann, aber was kann man daraus lernen. Und dieses Engagement hat mich in Basel zu einem Investor gebracht. Der Investor hat gerade eine große Summe, 500 Millionen, in einem Innovationscampus investiert und er hat mich gebeten, kannst du eine Technologiestrategie entwickeln? Und das ist eigentlich genau das, was ich kann, nämlich Technologie, Innovation, Zukunft, neue Businessmodelle zusammenführen. Und ich habe das gemacht. Ich habe gesagt, wenn der Campus tatsächlich in 20, 30 Jahren noch in Relevanz sein soll für die Familie, das ist ein Familieninvestment, dann gehören künstliche Intelligenz und Quantum Computing dazu. Und das war jetzt vor über 5 Jahren, da war dieser ChatGPT-Moment der AI noch nicht hier. Und ich habe dann auch die Firma aufzubauen. Und so habe ich Quantum Basel gegründet, habe in den ersten 3,5 Jahren die ersten 20 Mitarbeitenden eingestellt. Ich habe die Partnerschaften gemacht. Wir haben einen, bald 2 quantenphysische Rechner aufgebaut, also die ersten Rechner auch außerhalb der USA von der Firma IonQ. Und ich glaube, da gibt es noch viel mehr zu erzählen. Aber ich habe auch letztes Jahr entschieden, dass ich mich auch noch ein wenig weiter in die Strategie und Innovation bewegen soll. Ich habe den CEO abgegeben, der wird jetzt von jemand anderem gemacht, sodass ich mich auf Strategien, auf Allianzen weltweit und Innovation wieder fokussieren kann.
Ich mag mich noch erinnern, ich war, glaube ich, 2018 oder 2019, bin mir nicht mehr ganz sicher, waren wir bei IBM in Rüschlik und die hatten ja, glaube ich, auch so einen Quantencomputer. Also ich habe dort mal noch in der Forschung gearbeitet. Da habe ich auch, haben wir den uns angeschaut, ist das so ein Riesending, oder? Ich weiß nicht, wie die heutzutage ausschauen, aber dazu mal war es so ein Riesending. Und mich hat das extrem fasziniert. Aber ich glaube, für viele Leute ist es noch gar nicht so greifbar. Was ist überhaupt ein Quantencomputer? Erstens, wie schaut das Ding aus? Ist es so ein Laptop-Größe oder ist es wirklich ein raumfüllendes Ding? Und was macht überhaupt ein Quantencomputer? Was kann der? Was ist so speziell an diesem Thema?
Es sind jetzt viele Fragen. Erstens einmal, es gibt nicht den Quantencomputer, weil es gibt ganz verschiedene Hersteller von Quantencomputern. Und es ist auch heute noch nicht klar, welche Architektur sich durchsetzen wird. Es gibt, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, die sogenannten Superconducting-Quantenrechner, das ist zum Beispiel Firma IBM. Dann gibt es Neutral Atoms, dann gibt es Ionenfallen, dann gibt es Annealer, dann gibt es Spin-Qubits irgendwann. Also es gibt ganz viele verschiedene Architekturen. Okay. Und mich erinnert das ein wenig in die Zeit, nicht, dass ich dann schon aktiv gewesen wäre, aber in den 60er, Anfang 70er Jahren, wo die CPUs auch den Durchbruch hatten. Wo wirklich diese heutigen, ich sagte eben schon, traditionellen Rechner sich angefangen haben, da gab es auch ganz viele verschiedene Architekturen. Und man wusste auch nicht, in welche Richtung es geht. Und es ist auch heute beim Quantum Computing genau dasselbe. Jetzt, wie schaut so ein System aus? Also wenn man heute Quantencomputer googelt und einfach auf Images drückt, dann das erste Bild wird genau das sein, was du damals gesehen hast in Rüschlikon. Das wird so ein Rechner sein, der hängt von der Decke. Das ist so, wenn er zugedeckt ist, die Version 1, das war wie ein übergroßes Ölfass eigentlich. Und dort drin war so wie ein riesen Kronleuchter mit ganz vielen Schläuchen.
Korrekt.
Und ganz unten war dann ein Chip und das ganze System wurde über verschiedene Gase gekühlt, so dass der Chip dann am Schluss bei fast dem Nullpunkt, also bei minus 274 Grad, dann operieren kann und dort mit den Atomen rechnen. Oder? Also das ist das Bild, was man hat.
Genau.
Jetzt ist es so, dass, wie gesagt, jeder Quantenrechner hat eine andere Architektur. Den Rechner, den wir bei Quantum Basel eingeführt haben, von der Firma IonQ, der sieht jetzt wieder aus wie ein altes Mainframe-System. Es ist ein schwarzer Kasten, 2,5 Meter hoch, 5 Meter lang, 1,5 Meter breit. Und dort drin spielt die Musik. Und wie geht das? Bei dem Rechner, wo wir jetzt von der Firma IonQ haben, das basiert auf Ionenfallen. Dort wird ein Chip auch wieder in einer kleinen Kammer installiert und mit Kaltlichtlasern werden auf Atome oder auf Ionen geschossen und aus der Reaktion kann man Berechnungen machen.
Okay.
Tönt jetzt ein wenig abstrakt, ist es auch. Ich möchte eine kleine Anekdote bringen. Albert Einstein hat vor über 100 Jahren einmal gesagt, dass die Gesetze der Quantenmechanik hat er beschrieben und er hat ein Phänomen beschrieben, das nennt man Entanglement. Und Entanglement bedeutet, dass wenn ein Atom den Zustand zwischen 0 und 1 ändert, sich ein entferntes Atom, das mit dem verbunden ist, entangelt, genau gleich den Zustand ändert. Also sobald ein Atom den Zustand ändert, ändert das andere auch. Und die sind entangled. Und er hat das Phänomen beschrieben und hat es benannt, a spooky action in a far distance. Vor 3 Jahren haben drei Physiker den Nobelpreis in Physik erhalten. Sie haben ihn dafür erhalten, dass sie dieses Phänomen vom Entanglement in Quantenmechanik beschrieben konnten. Und sie haben dafür, dass sie gesagt haben, dass Albert Einstein vor über 100 Jahren recht hatte, haben sie den Nobelpreis bekommen. Auf die Frage dann eines Reporters, ob sie dann erklären können, warum das so ist, haben sie gesagt, nein, wir konnten nur beweisen, dass es so ist.
Okay.
Darum, wenn heute jemand sagt, er versteht, wie Quantencomputing funktioniert, hat er sich bereits disqualifiziert.
Okay, also das heißt, das ist eigentlich so eine Technologie, die irgendwas rechnet auf Atomebene, was die Menschheit oder die Ingenieure eigentlich gar nicht richtig beschreiben können. Es funktioniert, man kann es nutzen, aber wie im Detail es funktioniert, weiß man eigentlich gar nicht. Oder ist das vereinfacht?
Salopp gesagt, kann man das sicher so stehen lassen. Wenn man ein wenig jetzt in die Details geht, dann sind die Ingenieure sehr wohl in der Lage zu beschreiben, was sie machen. Mhm. Aber diese Gesetze, wie ich sie vorher eines beschrieben habe, die sind tatsächlich sehr komplex. Aber ich denke, viel wichtiger ist die Frage, warum braucht es Quantencomputing? Und hier komme ich nochmal zurück auf Silicon Valley. Wenn man die Entwicklung der Computerindustrie ansieht, dann gibt es ein Gesetz, das hat sich über 4-5 Jahrzehnte durchgehalten. Und das ist das sogenannte Moore'sche Gesetz, Moore's Law. Und das besagt, dass alle 18 Monate für dieselben $1,000 bekomme ich die doppelte Computerleistung. Die älteren Semester, die erinnern sich noch an den 286er, 386er, 486er Pentium-Prozessor in den 90er Jahren. Das war so eine Ableitung, so eine Visualisierung von diesem Moore'schen Gesetz. Und wie funktioniert das Moore'sche Gesetz? Ganz einfach. Man hat einen Chip, der ist daumennagelgroß. Und auf diesem Chip hat man Transistoren, das sind 0- und 1-Schalter. Und wenn man die Rechenleistung von einem Chip verdoppeln möchte, muss man doppelt so viel Transistoren drauf tun. Weil ein klassischer Rechner rechnet sequenziell und dann mit all diesen 0-1 hat er am Schluss eine Lösung. Und die Transistoren, wenn der Chip immer gleich groß bleibt, müssen mit der Zeit immer kleiner werden. Und bereits 2017, 18, noch damals im Silicon Valley, haben wir gesehen, die Transistoren waren 7 Nanometer, dann hat man von einer physikalischen Grenze geredet, dass man sie nicht kleiner machen kann, dann kam ein Durchbruch, dann kamen sie auf 5 Nanometer, 4, 2. Und jetzt ist es aber so, dass die Balance zwischen dem Aufwand und den Kosten und dem Ertrag nicht mehr gestimmt hat. Und das hat sich so bei 5, 4 vielleicht Maximum eingependelt oder sogar bei 7 teilweise. Und 2 Nanometer Transistoren, die werden, vielleicht wird sich noch ein Durchbruch geben, aber sie werden nicht mehr so breit eingesetzt. Und das bedeutet, dass die klassischen Rechner, das Moore'sche Gesetz, hat seit 2018 angefangen abzuflachen. Man kann nicht mehr doppelt so viele Transistoren auf diesen Chip tun, ergo wird es nicht mehr doppelt so stark alle 18 Monate. Jetzt gibt es andere Architekturen, man kann mit CMOS rechnen und so weiter. Fortschritt wird immer da sein. Aber Fakt ist, es geht nicht mehr so schnell. Gleichzeitig hat man immer mehr künstliche Intelligenz im Einsatz. Und künstliche Intelligenz braucht starke, hohe Computerleistung. Ich habe vorher ein Detail gesagt, nämlich, dass ein klassischer Chip sequenziell rechnet. Und für die älteren Gamer, die mögen sich noch erinnern, in den 90er Jahren gab es Computerspiele, das wurden die ersten schönen Grafiken gemacht. Und überall dort, wo Nvidia Insight stand, wusste man, diese Grafik ist top. Warum? Weil Nvidia damals in den 90er Jahren die sogenannten Graphical Processor Units, GPUs, auf den Markt gebracht hat. Und die GPUs haben einen Vorteil gegenüber den CPUs, dass sie parallel verarbeiten können. Und es hat auch einen Grund, warum die ersten selbstfahrenden Autos wie Teslas alles nur Nvidia-GPUs drin hatten. Weil wenn ein autonomes Fahrzeug sehr viele Daten oder visuelle Bilder auf einmal berechnen muss, dann braucht es sehr viele parallele Rechenkapazität. Und darum hat diese GPUs war genau das, was super war für diese selbstfahrenden Fahrzeuge. Und das ist genau das, was auch sehr gut ist für eine AI. Weil eine künstliche Intelligenz hat keine Zeit, jedes einzelne sequenziell durchzurechnen, sondern parallel. Und darum ist auch der Durchbruch von diesen Nvidia-GPUs. Darum ist Nvidia eine der wertvollsten Firmen auf der Welt. Darum ist der Aktienkurs durch die Decke gegangen. Und AI hat bereits ihren ChatGPT im Moment. Es gibt noch zwei Punkte, aber ich lasse mich auch gerne auf die nächste Frage ein, weil ich wollte die Überführung zu Quantencomputing und zu Energie machen.
Genau, aber mich interessiert es noch ein bisschen detaillierter zu verstehen bei den Quanten. Also ich korrigiere mich hier. Ich habe das so im Kopf, dass anno dazumal mir das so erklärt wurde, wie gesagt, vielleicht habe ich es noch falsch im Kopf, kannst mich gerne korrigieren, dass eigentlich man hat irgendwie eine Spielkarte, also so eine, ja, man kennt es vom Pokern oder so eine Karte, oder? Die ist gedeckt und irgendwie kann der Quantencomputer gleichzeitig beide Zustände sehen, also die Karte aufgedeckt und zugedeckt. Und er kann eigentlich mit zwei Zuständen gleichzeitig rechnen, ist das richtig? Oder wie kann man das einfach erklären den Leuten da draußen, was jetzt wirklich der Quantencomputer ist? Er ist nicht ein Nvidia-Chip oder diese Architektur, sondern ist eine komplett neue Technologie, die eigentlich diese neue Technologie uns dahin bringt, dass eigentlich die Rechenleistung, was heute Nvidia zur Verfügung stellt, nochmal massiv übertroffen wird. Kannst du mich auch hier gerne korrigieren. Aber wie macht er das?
Ja, also es ist richtig beschrieben. Vielleicht ein visuell angenehmeres Beispiel ist, wenn man eine Münze hat, ein Fünffränkler, und den in die Luft wirft, dann dreht er sich. Und dann sieht man eigentlich gleichzeitig Kopf und Zahl auf dieser Münze. Mhm. Und irgendeinmal fällt er runter und dann ist es entweder Kopf oder Zahl. Mhm. Und eigentlich ist das genau dieses Phänomen, das ein Quantenrechner aufgrund der Quantenphysik hat. Er kann gleichzeitig 0 und 1 darstellen, das ist das eine, aber er kann auch alle Zustände dazwischen ansehen. Ein klassischer Rechner, dieser Transistor, den ich vorher erklärt habe, das sind ganz einfache Schalter, 0 oder 1.
Strom fließt oder nicht.
Und bei einem Quantenrechner ist es so, dass mit diesen Gesetzen es die Möglichkeit hat, dass diese Atome oder die Teile davon dann beide Zustände gleichzeitig und alles auch dazwischen einnehmen. Das heißt, wenn man das auf einem Vektor stellt, hat man einen dreidimensionalen Vektor, x, y und z-Achse, und das Resultat ist wie in einer Kugel drin. Und in diesem Computational Space können dann alle Berechnungen gemacht werden. Und der Hauptunterschied ist, dass während ein klassischer Rechner, eine CPU, alles sequenziell macht, sieht dadurch, dass eines dieser Phänomene habe ich gerade beschrieben, ein Quantenrechner sämtliche Lösungen der Aufgabe gleichzeitig. Und das bedeutet, dass wenn er sämtliche Lösungen gleichzeitig sieht, gibt es eigentlich zwei Punkte. Das erste ist, welches ist jetzt die beste Lösung? Mhm. da müssen die Quantenalgorithmen entwickeln, diejenigen Lösungen, welche schlecht sind, ausfiltern, diejenigen Lösungen, welche gut sind, hervorheben und diejenigen Lösungen, welche tatsächlich das Potenzial haben, die beste Lösung zu sein, ganz weit oben anzusetzen. Und dadurch kann ein Quantenrechner parallel in bessere Qualität rechnen in gewissen Operationen als ein klassischer Rechner. Was heißt qualitativ besser? Du hast vorher gesagt, schneller. Ja. Es gibt so ein, die Mythen von Quantencomputing, dass ein Quantencomputer extrem viel schneller rechnen kann als ein klassischer Rechner. Das stimmt schon, aber nur in ganz, ganz bestimmten Operations. Also es ist nicht so, dass ein Quantenrechner heute sämtliche Aufgaben, die ein klassischer Rechner lösen kann, schneller berechnet. Das ist falsch. Das ist ein Mythos, der stimmt nicht. Aber es gibt tatsächlich, wenn man ihm genau eine richtige Aufgabe stellt, einen richtigen Algorithmus, dann sind es Welten Unterschied in wann ich das Resultat habe.
Weil er halt einfach mehrere Resultate gleichzeitig hat.
Weil er zum Beispiel jetzt in dem Rechner, wo wir heute da auch rechnen, bis zu 16 Quintillionen Rechenoperationen parallel hat. Vielleicht auch schnell Klammer auf. Klassische Rechner sind matur, haben sich entwickelt und da gibt es auch weltweite Standards, um die Rechenleistung zu vergleichen. Und es gibt auch die Supercomputer und da gibt es die Top 500 Supercomputer-Liste und jedes Land möchte natürlich auf diese Top 500 Supercomputer-Liste Oak Ridge Library und so weiter, da die Top 10, die schauen immer wieder, die sind immer wieder plus minus ein wenig am herumgehen. In Europa ist Leonardo in Bologna der stärkste Supercomputer von Europa. Der hat initial, ich war bei der Inauguration dabei, 250 Millionen gekostet und bekommt jährlich für 30 bis 40 Millionen Euro Updates. Und der ist immer zwischen 9 bis 4 gelistet, je nachdem, welcher Computer gerade ein Upgrade hat. Nochmal, CPU, klassische Supercomputer, die sind CPU mit GPU kombiniert, in diesem Bereich klare Metrik. Quantenrechner sind noch am Entstehen. Ich habe vorher gesagt, nicht mal die Architektur ist bekannt. Darum gibt es noch keine einheitliche Metrik, wie ein Quantenrechner verglichen werden kann mit anderen. Aber eine davon ist sicher die bessere Qualität im Sinne von nicht unbedingt schneller, aber manchmal kommt ein Quantenrechner dadurch, dass er alle Lösungen parallel anschaut, auf Lösungen, welche eine CPU gar nie draufgekommen wären. Ein vereinfachtes Bild für die Zuschauer, Zuhörer vielleicht. Es ist nicht ganz korrekt. Ich habe am Anfang gesagt, ich sei Wirtschaftsinformatiker. Das heißt, ich erkläre es so, dass es verstanden wird, aber vielleicht nicht ganz korrekt ist. Was? Wenn man einen Quantenphysiker fragt, wird es definitiv korrekt sein, aber vielleicht nicht ganz so verständlich. Passt. Okay?
Ja, unbedingt.
Ein einfaches, vereinfachtes Beispiel ist das von einem Irrgarten, a maze. Mhm. Wenn ich eine AI den Auftrag gebe, den Weg von A nach B aus diesem Irrgarten zu suchen, dann fängt er an mit den Agenten und irgendeinmal hat er einen Weg gefunden. Ist gut. Ein Quantenrechner löst diese Aufgabe anders. Sobald ein Quantenrechner an eine Kreuzung kommt, an eine Wand, verdoppelt sich die Anzahl Agenten, vervierfacht, verachtfacht sich. Und der Quantenrechner wird dann parallel sämtliche Lösungen, sämtliche Sackgassen per sofort durchrechnen und hat dann A schneller und B mit Sicherheit den kürzesten Weg gefunden. Die AI hat vielleicht nur einen Weg gefunden. Und das ist so ein wichtiger Punkt, dass ein Quantenrechner immer alle Lösungen anschaut, man aber dann extrapolieren muss, welche sind die guten und welche sind die schlechten.
Okay, das heißt, da ist dann die grosse Herausforderung, die Lösungen, die man präsentiert kriegt,
ja,
dass man da eigentlich mit der richtigen Architektur, respektive Software, mit den Algorithmen wirklich auch ausfiltern kann, was ist tatsächlich von all diesen Lösungen der richtige Weg oder die richtige Lösung.
Korrekt. Und es gibt noch mehr. Es gibt dann, wie lange kann man einen Quantenrechner stabil halten? Ich habe vorher gesagt, mit den Atomen, das ist jetzt nur ein Beispiel. Das ist die sogenannte Coherence Time. Da gibt es auch Herausforderungen, weil sobald man anfängt, einen Quantencomputer zu messen, ist das jetzt auf ein 0 oder 1 oder was dazwischen, dann ist er verärgert und geht in Shutdown. Und darum ist es schon die Herausforderung, überhaupt die Resultate zu messen. Und da in dieser Coherence Time entstehen Fortschritte. Und man muss, da die Physik, die Hardware auch sehr sensibel ist, man geht auch jetzt dort in neue Materialien rein, welche man nutzen kann, hat man noch einen anderen Ansatzpunkt gefunden, der heißt sogenannte Error Correction, weil ein Quantencomputer rechnet auch Fehler und man muss eben die schlechten dann ausfiltern. Und Error Correction ist dann softwaremäßige Unterstützung der Hardware, damit am Schluss das Resultat verlässlicher bleibt. Und wenn ich einfach zurückschaue, wo ich die Idee hatte, dieses Hub für Quantum Computing und Künstliche Intelligenz zu bauen, als ich 2021 die mit der Strategie, mit der Vision nachher zur Familie gegangen bin, da gab es Roadmaps von IBM, von IonQ, von D-Wave, von Rigetti, von Google, you name it. Und diese Roadmaps sagten, wie viele Qubits, wie werden sie per wann haben.
Also und Qubits sind eigentlich die Atome, oder?
Ein klassischer Rechner hat Bits, also diese
0 und 1.
Genau, diese Schalter. Und ein Quantenrechner hat Qubits. Und das sind dann halt diese, ja genau, diese Atome und alle Zwischenzustände.
Okay.
Und im Übrigen, Klammer auf, ich habe vorher das Morsche Gesetz gesagt, doppelte Anzahl Transistoren, also doppelte Leistung. Mhm. Bei einem Quantencomputer, dadurch, dass er alles zwischen 0 und 1 gleichzeitig rechnen muss, kann, genügt ein einziges Qubit zusätzlich und er hat hoch 2 Leistung. Das heißt, wenn ich ein 32-Qubit-System habe und 33 Qubits reintue, habe ich nicht eine Verdopplung der Leistung, sondern ich habe hoch 2, beziehungsweise bei 2 Qubits hoch 4, bei 3 Qubits hoch 8. Und wenn man das extrapoliert, wir installieren jetzt im nächsten Jahr in Basel ein System, das anstelle von 32 Qubits parallel 64 Qubits hat, dann kann man sagen, der hat schon 2 hoch 32 mal mehr Potenziale. Man kann sie nicht voll nutzen, aber es ist da.
Wie kann man jetzt das einfach verstehen, wenn man jetzt hört, 32 Qubits, 64 Qubits? Die meisten Leute verstehen wahrscheinlich, ich habe schon mal was gehört von, machen wir es einfach, ich kenne 1 Megabyte zum Beispiel, einfach das Speicher bei einer Kamera. Oder man kennt zum Beispiel 256 Bit, also solche Zahlen. Also kannst du uns ein einfaches Beispiel geben für die Leute da draußen, was schlussendlich jetzt 32 Qubits bedeutet? Oder kann sich ja niemand was darunter vorstellen? Du sagst zwar, die Rechenleistung nimmt exponentiell zu, nicht linear, aber was bedeutet jetzt so ein 32 Qubit? Was kann man sich vereinfacht darunter vorstellen? Vielleicht auch im Alltag, wenn man das integriert?
Ja, also es gibt heute noch nicht diesen Quantencomputer im Alltag. Und auch zurück auf deine Frage, wie dann diese ausschauen, ist das Laptop-Größe oder nicht? Also es sind meistens schon immer noch große schwarze Kästen. Und dann gibt es solche, die fancy ausschauen. IBM hat ein sehr schönes System. Das System One haben wir jetzt gerade beschrieben, das ist das mit dem Fass. Das System Two ist auch, hängt auch von der Decke, aber dann gibt es das in einem Glaskäfig, möchte ich fast sagen. Und es sieht auch wunderschön aus. Ich war zum Beispiel bei der Inauguration des IBM-Rechners in Cleveland Clinic dabei. Und da haben sie einen Quantenrechner mitten in die Cafeteria eingestellt. Und zwar warum? Damit sich die Forscher tagtäglich, wenn sie ihren Kaffee holen oder Mittagessen gehen, das sehen und denken, wie könnte ich diese Technologie einsetzen. Das ist ein sehr kluger Schlusszug. Darum ist auch bei uns das Visitor Center visible. Also unseren Quantenrechner kann man eigentlich auch von draußen sehen, damit man sich da vor Augen führt. Und jetzt habe ich den Faden für die Frage verloren.
Für die Qubits, was kann man sich darunter vorstellen, wenn man jetzt hört, ja, 32 genau. Qubits. Jetzt, was ist das?
Ich habe vorher gesagt, es gibt noch keine einheitliche Metrik in Bezug auf Qubits. Und jetzt ist so, zum Beispiel der Hersteller IonQ, der redet von Algorithmical Qubit. Es ist nicht nur die Anzahl Qubits, wie zum Beispiel bei einer CPU, die relevant ist, sondern es ist auch, wie gut ist die Error Correction, die Software, welche da reinspielt, die Coherence Time, welche ich vorher gesagt habe. Man muss das alles in einen Pot tun und mischen, um dann zu sagen, es gibt was useful, es gibt etwas, was man machen kann. Mhm. Und ich habe vorher von den Roadmap gesprochen, als ich vor 5 Jahren angefangen habe, hat man quasi diese Quantum Advantage in dem Moment, wo ein Quantencomputer in vielerlei Hinsicht besser ist als ein klassischer Rechner, so auf 2035 vorgesehen. Heute, 5 Jahre später, gewisse sagen, wir haben diesen Quantum Advantage schon erreicht. Ich zweifle dran, es ist noch nicht da. Aber die Roadmaps haben sich verkürzt. Also es ist vielleicht schon 2030 der Fall. Man braucht für dieselben Probleme weniger Qubits. Man hat bessere Error Correction. Man hat bessere Algorithmen. Und all das beschleunigt das System. Und wenn man sich das vor Augen führt und wir heute 2026 haben, dann ist es so, das ist auch eine Aussage von Boston Consulting Group, dass diejenigen Unternehmen, die heute bereits sich mit Quantum Computing auseinandersetzen, 80% des künftigen Marktwertes übernehmen werden. Ich komme zurück auf deine Frage der Usefulness. Es gibt, wenn man ein wenig global herumschaut, und ich bin global sehr aktiv, es gibt die Anzahl Patente im Quantencomputing-Bereich, die jährlich eingereicht werden. Diese Anzahl Patente ist so eine schöne exponentielle Kurve, sie verdoppelt sich fast jährlich. Und da gibt es die usual suspects, die Länder, welche innovativ sind. Aber zu oberst oben hat China mehr als die Hälfte aller IP im Thema Quantencomputing eingegeben. Es gibt auch Patente wie zum Beispiel Goldman Sachs, welche zum Portfolio-Management oder Monte Carlo-Simulationen im Finanzbereich Patente eingibt von Algorithmen, basierend auf heutiger Quantenhardware, welche manchmal sogar Quantencomputer simuliert, die heute noch gar nicht da sind. Dafür brauchen sie GPUs zum Beispiel, um Quantenrechner zu simulieren, welche dann error-corrected sind oder sogar error-free, der heilige Gral, ob das jemals kommt. Auf alle Fälle, die haben sich schon gedacht, oh, vielleicht ist die Hardware noch nicht da, aber ich sichere mir schon mal die Software-Algorithmus dazu. Mhm. Und deshalb ist es wichtig, der Frage ist nicht, und da zurück auf deine Quick Questions am Anfang, wann es kommt, sondern ist man bereit, wenn es da ist. Und da muss man heute anfangen. Das geht nicht nur mit den Security Standards, sondern das geht generell. Und diese, was kann man heute mit Quantenrechnern machen? Wir haben eine Hardware, die ist vielleicht jetzt nicht mehr in den Kinderschuhen, aber in den Teenagerjahren. Sie ist noch bockig, wie gesagt. Wenn ich da nachschauen möchte, dann schließt sie die Türe und sagt, lass mich in Ruhe und stellt die Musik auf laut. Das ist dann der sogenannte Noise, oder? Und trotzdem, es gibt ein paar klare Vorteile, welche wir jetzt auch bei Quantum Basel bespielen, wo wir sehen, dass gerade die Kombination von künstlicher Intelligenz und Quantencomputing sehr relevant sein wird. Und wir haben zum Beispiel Beispiele mit einem Logistiker in Norddeutschland, wo wir bei 17.000 Paketjobs vorhersagen für die nächsten Tage, wie viele Pakete werden an jedem dieser 17.000 Jobs tatsächlich verarbeitet. Und da gibt es natürlich große Divergenzen. Da kündigt eine Zalando 600.000 Pakete an, liefert aber nur 200.000. Und wenn man diesen Computational Space, also die Anzahl der Möglichkeiten, sehr breit rechnen muss, dann ist es so, dass eine künstliche Intelligenz zwar sehr gut große Datenmengen verarbeiten kann, aber wenn es dann darum geht, diese What-If-Szenarios einzublasen, also wenn es sehr viele verschiedene Lösungsmöglichkeiten gibt, in dem Moment kann auch ein Quantenrechner mit einem Quäntchen Energie oder wie auch immer das sagen muss, besser zu diesen Lösungen kommen. Und ein nächstes Phänomen, ein nächstes Problem, das tatsächlich, das kostet mehrere 10 Millionen Euro pro Jahr, ist jetzt für denselben Logistiker das Half-Empty- und Empty-Truck-Problem. 20% aller Lastwagen in Europa fahren leer oder halb leer herum. Wenn man da schon nur etwas optimieren könnte, sehen wir große Einsparungspotenzial. Und das bringt mich zurück zu der Frage, es gibt in der Logistik das sogenannte Traveling Salesman Problem. Jemand hat seinen Koffer, Verkäufer und muss jetzt in 6 verschiedenen Städten Besuche bei Kunden machen. Ein klassischer Rechner sucht jetzt sequenziell, was ist die beste Kombination der Route. Er kommt zu einem Ergebnis. Jetzt aber, wenn diese Computational Space nicht 6 Städte sind, sondern bereits 20 oder 40 Städte, wird diese Herausforderung für die klassischen Rechner so groß, dass es ganz langsam wird. Und hier besagen Studien auch mit simulierten Quantenrechner Error Phi, dass dieses Traveling Salesman Problem dann auch mit Quantenrechner viel schneller gelöst werden kann. Eben nicht mehr sequenziell, sondern parallel. Und wir nutzen heute bereits die Vorteile und Ansätze, welche mit der heutigen Software und Hardware möglich ist, um hier bereits Beschleunigungen zu machen. Darum, wenn wir dieses Half-Empty- und Empty-Truck-Problem einmal angegangen sind, heißt das nicht, dass das in 3 Jahren immer noch gleich? Vielleicht ist es viel effizienter, weil die Hardware gewachsen ist.
Okay, also so zusammengefasst, kannst du mich gerne auch hier korrigieren. Wir sind grundsätzlich immer, nicht mehr ganz am Anfang, aber wir sind fortgeschritten bei einem Quantum Computer. Hier setzen sich gewisse Technologien auch durch. Gewisse Technologien experimentiert man effektiv auch im Alltag, also für wirklich Business Cases, die Quantum Computer nutzen schlussendlich. Aber es ist nicht so, dass sie jetzt eigentlich morgen oder übermorgen, ein bisschen übertrieben gesagt, für alle Welt sozusagen zur Verfügung stehen und die komplette Gesellschaft umwälzen würden. Also da stehen wir noch einige Jahre, das vorher die Roadmap angesprochen, davor, bis wir eigentlich an diesem Punkt sind. Aber wir müssen uns, und das sehen wir anhand dieser IPs, also dieser Patente, die du gesagt hast, die breite Gesellschaft, die Industrie bereitet sich bereits darauf vor und das ist der wichtige Punkt. Man muss sich darauf vorbereiten, weil halt diese Quantum Computer definitiv kommen werden. Wie gesagt, wir sind noch im Teenager-Alter, sind noch nicht da, dass sie jetzt hier auf dem Tisch, jeder hat so einen Rechner in kleinster Form etc. Aber wir sind da schon weit fortgeschritten und du hast vorher gesagt, 5 Jahre, 7 Jahre, vielleicht 10 Jahre, also irgendwo in diesem Zeitfeld wird wahrscheinlich der Quantum Computer breit in der Öffentlichkeit genutzt. Stimmt das?
Ich möchte 3 Punkte zusammenfassen und ich nehme das Thema Sicherheit einmal auf die Seite. Erstens, der Quantenrechner wird nie einen klassischen Rechner oder eine GPU ablösen, sondern die Zukunft ist hybrid. Wenn man einen Algorithmen ein Problem hat, dann werden vielleicht 90%+ auf klassischer CPU gerechnet, ein paar Prozent, 5%, sage ich einmal eine Zahl, wird auf GPUs gerechnet und ein ganz kleiner Teil wird dann ein Quäntchen noch vom Quantenrechner gehen. Die Zukunft sind sogenannte Quantum-Enabled Supercomputer. Die EU hat einen Plan, 8 physische Quantenrechner an den Supercomputer Leonardo anzuschließen, um hier innovativ auch weiterführen zu können. Das heißt, Nummer 1, ein Quantenrechner wird nie klassische Rechner ablösen, er wird als Zusatz in diese Rechnung eingegeben. Das heißt, es wird ein Quantum-Enabled Supercomputer. Zweitens, ja, Research ist wichtig. Darum haben wir von Quantum Basel auch mit der Universität Basel das QC2, das Center for Quantum Computing and Quantum Coherence, gegründet. Da sind bereits einige Professoren drin. Das ist im Moment noch als Kompetenzcenter innerhalb der Uni angesiedelt. Und da geht es darum, neue Research für neue Algorithmen zu machen. Und sobald diese Algorithmen da sind, kann man die dann hoffentlich auch industriell nutzen. Und das führt mich jetzt zum dritten Teil, zum dritten Punkt. Ja, diese Algorithmen muss man einmal anfangen zu nutzen in den Unternehmen, um sich darauf vorzubereiten. Man muss mal abtesten, was bedeutet das. Und es gibt ganz einfach 3 Anwendungsgebiete. Erstens Optimierungen, überall dort, wo so Netzwerke oder wo es um Personaleinsatzplanungen geht, Optimierungen. Das ist eine Stärke, welche Quantum und AI machen kann, also die Kombination. Zweitens Simulationen. Da sind die vielleicht noch ein wenig weiter weg, aber kommen immer näher. Der heilige Gral wäre dieses Protein-Folding, wenn man genau weiß, wie Proteine sich im Körper verhalten. Die haben 3-dimensionale Muster, welche sich zusammenfalten, wieder auseinanderfalten. Wenn man das mal predikten kann, es gibt schon mit Google Alpha Fold, aber wenn man da noch ein wenig weiter in diese Simulation reingehen kann. Und das dritte ist Time Series Forecasting. Alles, wo es um Zukunftsszenarien, diese What-If geht, da können wir heute bereits beim Optimieren und beim Time-Series-Forecasting mit dem heutigen Teenager-Quantencomputing in Kombination mit CPU und GPU können wir heute bereits Mehrwerte für Unternehmen leisten.
Okay, spannend. Ich möchte mal den Übergang machen zu, weil das hängt mir im Kopf jetzt. Die Gesellschaft muss sich, oder man muss sich darauf vorbereiten, dass die kommen. Und was glaubst du, wie wird der Einfluss der Quantencomputer auf die die Gesellschaft sein, respektive schlussendlich dann die Frage, die die meisten wahrscheinlich interessiert, auf Bitcoin oder auf solche spezifischen Themen. Ich habe mal was gelesen, dass es Firmen gibt, die sammeln verschlüsselte Daten, irgendwie Geschäftsgeheimnisse, die halt übers Internet irgendwo rumschwirren, oder? Weil es alles verschlüsselt. Also das habe ich mal gehört, kannst mich gerne korrigieren hier. Die sammeln das und der Business Case ist eigentlich, ja, wenn wir da einen Quantencomputer haben, dann entschlüsseln wir den. Also ganz plakativ gesagt, oder? Oder bei Bitcoin, ja, irgendwann wird irgendetwas, ich sage jetzt bewusst irgendetwas, knackbar sein, zerstörbar sein bei Bitcoin, dass das nicht mehr relevant ist, wenn die Quantencomputer da sind. Stimmen diese Aussagen aus deiner Sicht oder ist das zu plakativ?
Ja, manchmal muss man vielleicht plakative Aussagen machen, damit die Leute zuhören. Ich möchte ganz kurz anfangen, einen Schritt zurück. Wenn man einen... Die Frage war von dir, wann wird ein Quantenrechner für die Gesellschaft relevant? Und wenn man jetzt da sich ein wenig mit Zukunftsszenarien beschäftigt, und das ist das, was ich mit der Aktvide mache, ich versuche diese Zukunftsszenarien zu extrapolieren und zu sehen, was hat das für einen Einfluss auf diese Unternehmen. Ich meine, ein Unternehmen heute hat eine Struktur, sie hat eine Aufgabe und sie hat Leute. Dasselbe Unternehmen in Zukunft wird auch eine Struktur haben und Aufgaben und Leute. Aber welche Aufgabe wird es sein? Was ist die notwendige Struktur hierfür? Und welche Leute braucht es? Und das ist die sogenannte Desired Future, EDG. Und wenn man hier dann zurücksieht, welche Signale beeinflussen das, dann ist Quantum Computing sicher ein Signal. Australian Strategy Policy Institute ist ein Think Tank, der jährlich herausgibt, welche Technologien die Industrien in den kommenden 10 Jahren am meisten verändern. Und unter den rund 50 identifizierten Technologien, wie zum Beispiel AI und so weiter, da ist auch Quantum Computing in 4 Kategorien drin. Es gibt Quantum Computer, Quantum Communication, Quantum Sensing, es gibt verschiedene Arten von Quanten, es ist nicht nur Quantum Computer. Und in, ich sage mal neutral, in über 3/4 dieser Technologien ist China nach diesen Metriken bereits vor USA und den westlichen Ländern voran. In über 3/4 der Technologien, welche die Industrien in den kommenden 10 Jahren beeinflussen. Darum zurück zu deiner Frage. Ja, Quantencomputing wird die Gesellschaft nicht direkt, aber die Industrien beeinflussen in den kommenden 10 Jahren sehr stark. Und diejenigen, welche sich darauf vorbereiten, sind dann auch gerüstet. Und jetzt kommen wir zu dem, was eigentlich spannend ist. Bitcoin, Blockchain, Security, was ist das? Wenn wir heute auf dem Internet schauen, dann sind 97% rund aller Kommunikation verschlüsselt. Wenn ich mein E-Banking mache, wenn ich meine Steuerdaten runterlade, Gesundheitsdaten, wenn ich eine Bitcoin-Transaktion mache auf der Blockchain, das ist alles verschlüsselt. Und diese Verschlüsselung, da gibt es verschiedene Mechaniken, welche sich durchgesetzt haben, oder Methodologien. Es gibt symmetrische Verschlüsselung, es gibt asymmetrische Verschlüsselung, es gibt also Verschlüsselung, welche ein Key dann mitgegeben wird, ein Schlüssel reißt mit und kann wieder entschlüsselt werden. Ich sage mal, die meisten Verschlüsselungen, welche wir heute auch in den Banken einsetzen, das ist die sogenannte RSA-Verschlüsselung, wo ein 2048er Schlüssel genutzt wird. Das ist die asymmetrische Verschlüsselung. Wie funktioniert die? Ich habe 2 sehr große Primzahlen. Das sind die Faktoren. Und die beiden Primzahlen sind, vereinfacht gesprochen, mein Private Key. Nur ich kenne, welche diese beiden Primzahlen sind. Und dann multipliziere ich die beiden Primzahlen. Und das sind riesige Primzahlen, welche ich dann miteinander multipliziere. Und dann bekomme ich eine enorm große Primzahl. Und dieses Multiplizieren drauf, das kann jeder Rechner machen. Diese riesengroße Primzahl ist der Public Key. Wenn ich jetzt aber einen Public Key habe,
also bei Bitcoin zum Beispiel eine Vorstufe der Bitcoin-Adresse quasi.
Korrekt. Wenn ich jetzt diese Public Key habe, dann wäre es ja spannend herauszufinden, was ist ein Private Key? Das heißt, aus welchen beiden Faktoren hat sich diese große, riesengroße Primzahl dann zusammengesetzt? Weil wenn ich die Kombination habe, diese riesengroße Primzahl und die beiden Faktoren, und das ist eine eindeutige Kombination, dann ist man transparent. Ja. Jetzt, das Runterrechnen von dieser riesengroßen, diese sogenannte Faktorisierung, das sah man als praktisch unmöglich an. Dann kam Anfang 90er Jahre ein Mathematikprofessor, Peter Shor, und der hat einen Algorithmus geschrieben, welcher die Faktorisierung möglich macht. Er hat einen Algorithmus geschrieben, welcher faktorisieren kann. Aus diesen riesengroßen Zahlen zwei Faktoren.
Also eigentlich von der öffentlichen Bitcoin-Adresse quasi sozusagen zurückrechnen auf den Private Key.
Anfang 90er Jahre gab es noch kein Bitcoin.
Gut, ja, aber auf der heutigen
Das Internet war gerade geboren, aber er hat einen Algorithmus geschrieben. Ja. Und dieser Professor hat aber gesagt, dass es aber keinen Computer gibt weltweit, der stark genug ist, um diesen Algorithmus zum Beispiel gegen eine asymmetrische Verschlüsselung zu nutzen. Jetzt ist es so, ich habe vorher gesagt, dass ein Quantenrechner die Fähigkeit hat, sehr viele Rechenoperationen parallel zu machen. Und wenn man da faktorisiert, dann ist das einer der Vorteile oder einer der Stärken von einem Quantenrechner. Und zusammengefasst ist es so, dass die Gefahr besteht, dass mit Hilfe dieses Algorithmus ein Quantenrechner künftig in der Lage sein wird, aus dem Public Key den Private Key herauszurechnen. Und dass es passiert, ist eigentlich unbestritten. Die Frage ist, wann passiert es und mit welcher Wahrscheinlichkeit? Und da ist es immer schwierig, wenn man sich jetzt auf Prognosen, vor allem wenn es die Zukunft betrifft, herauslehnt. Und dann schaut man verschiedene Statistiken an und kann die alle mal zusammenführen. Das hat ein Kollege bei einer Bank gemacht. Der hat aus über 90 Studien hat er geschaut, was ist so ein Daumen hoch. Und man nennt das den sogenannten Q-Day. Der Q-Day ist der Tag, an dem ein Quantencomputer stark genug ist, um eine asymmetrische 48er RSA-Verschlüsselung zu knacken. Aus heutiger Sicht, Anfang 2026, ist dieser Q-Day mit 5-10% Wahrscheinlichkeit Ende von diesem Jahrzehnt.
Mit 5-10% Wahrscheinlichkeit bis 2030.
Wird das in den nächsten 5 Jahren passieren. Ja. Mit über 50% Wahrscheinlichkeit wird es 2035 passieren. Mhm. Bis Ende vom nächsten Jahrzehnt, bis 2040, ist es passiert. Und jetzt ist die Frage, du hast vorher das Phänomen von diesen Firmen genannt, dass sie jetzt einfach verschlüsselte Daten nehmen. Es sind weniger Firmen als vielleicht ganze Länder. Und es ist nachweislich so, dass es Länder gibt, die den Internetverkehr abhören und diese verschlüsselten Bankdaten, Gesundheitsdaten, Steuerdaten, Kommunikationsdaten zurücknehmen, in einen Tresor legen. Und in dem Moment, wo ein Quantenrechner da ist, nehmen sie diese Daten hoch und werden sie entschlüsseln. Und in dem Moment hat man, ist das jetzt in 5 Jahren, dann hat man die heutigen Bankdaten von 5 Jahren transparent. Ist es in 7 Jahren, dann ist es halt die Daten von vor 7 Jahren. Und ich sage auch alle verschlüsselte Kommunikation. Selbst wenn es in 10 Jahren ist, dann hat man, was vor 10 Jahren passiert ist, hier offen und transparent aufgelegt. Und es ist jetzt nicht so, dass die Welt blind in dieses Verderben läuft und sagt, ja, 5% oder 50%, da haben wir ja noch Zeit. Sondern es ist so, dass man sich natürlich schon vor Jahren angefangen hat, Gedanken zu machen. Und wenn es um Internetverschlüsselungsstandards geht, dann ist eine Stelle verantwortlich, das ist die National Institution for Standardization and Technology. Und die setzt die Internetstandards. Und NIST, abgekürzt, hat bereits vor einigen Jahren eine Challenge ausgegeben, um quantensichere Standards zu entwickeln. Und vor 2 Jahren, 2024 im Sommer, hat NIST aus über 40 oder 30 eingegebenen Kandidaten dann 4 in eine weitere Vertiefung empfohlen. 3 von diesen 4 weltweit Standards, welche in der weiteren Überprüfung sind, kommen aus der Schweiz, aus dem Forschungszentrum in Rüschlikon von IBM.
Okay.
Das sind dann Sphinx, das sind verschiedene quantensichere Verschlüsselungsstandards. Welche dann, und es gibt solche, die sind für Kommunikation, es gibt solche, die sind für digitale Signaturen. Und es braucht für jeden Einsatzgebiet braucht es eine andere Art von Standardisierung. Und jedes Mal, wenn natürlich etwas zusätzlich auf die Kommunikation kommt, es gibt Upsides, man ist sicher, aber es gibt auch Downsides. Eine Verschlüsselung geht vielleicht länger. Und wenn man gerade im Millisekundenbereich eine Transaktion abwickeln möchte, dann ist das ja nicht gut, oder? Und da muss man immer abwägen, welcher Standard ist dann der beste. Und es werden sich noch weitere Standards entwickeln. Und diese Standards sind jetzt bekannt und vor über 2 Jahren haben bereits alle amerikanischen Bundesbehörden den Auftrag erhalten, zum damaligen Präsidenten aufzuzeigen, wie lange geht es, bis diese Agency dann auch quantensicher sind. Und im letzten Jahr, das heißt ein Jahr später, kam die Aufforderung, im Übrigen auf alle eure eingereichten Roadmaps, bitte stellt doch auf ein Jahr früher ein. Die FINMA, wir haben vor 2,5 Jahren habe ich ein White Paper zum Thema Quantum Computing, Opportunities and Threats für das Finanzwesen Schweiz, für die Bankenwelt Schweiz, zusammen mit der Schweizer Bankiervereinigung publiziert. Und die FINMA hat letzten Herbst in der Schweiz einen Fragebogen an alle Banken verschickt, wie ihre Roadmap zum Thema quantumsichere Verschlüsselung ausschaut. Das ist noch kein FINMA-Rundschreiben, ich weiß nicht, ob es dazu führt, aber das Thema ist jetzt immer mehr präsent. Und jetzt zurück zu diesen Standards. Diese Standards, welche quantensicher sind, die beruhen jetzt auf Phänomenen oder auf mathematischen Formeln, welche aus heutiger Sicht mit künftigen Quantenrechnern nicht entschlüsselt werden können. Und das sind dann entweder lattice-based oder hash-based, hash-function-based. Das sind dann Verschlüsselungsarten, wo man ein ganzes XYZ, also lattice-based, man hat am Schluss ein große wie ein Gatter und man kann nicht mehr herausfinden, wie diese Faktoren da sind. Das ist nicht mehr Faktorisierung, sondern und Hash-based ist auch so mit Hash-Funktionen, welche nicht mehr da sind. Und das heißt, es sind jetzt eigentlich 2 Punkte, welche relevant sind. Erstens das Phänomen Harvest Now, Decrypt Later.
Also Daten abziehen und später entschlüsseln.
Genau.
Was die Gesellschaft eigentlich komplett, behaupte ich mal zumindest, umkrempeln wird, weil Staatsgeheimnisse können ja theoretisch schon auch an die Öffentlichkeit kommen, zum Beispiel. Sage ich jetzt mal so ein bisschen plakativ. Man weiß ja nicht, was alles über das Internet verschlüsselt übermittelt wird, genau, oder? Theoretisch.
Und jetzt ist es ein Wettlauf. Ist der Quantenrechner schneller oder sind diese Umsetzung der NIST-Standards schneller? Und im Übrigen, es gibt auch die ITU, das ist für Telekommunikationsstandards, die ETA, die europäische Standards. All diese NIST-Standards werden dann abgeleitet, auch auf Telekommunikationsstandards und dann werden das auch für Europa wiederum relevant und so weiter und so fort. Das heißt, es geht alle Bereiche etwas an. Und jetzt ist die Frage, wie lange geht es, bis der Q-Day da ist, bis der Quantenrechner stark genug ist und wie viel Zeit haben wir uns vorzubereiten? Und da sage ich, da gibt es auch diesen Algorithmus, wir sind bereits zu spät dran, beziehungsweise wir müssen uns sputen. Was möchte ich sagen? Wenn man ein Unternehmen heute anschaut, und ich rede da egal, ob es jetzt eine Bank ist, ob es ein anderes Institut ist, alle Firmen, die auch mit Verschlüsselungen arbeiten, sind aber natürlich mehr oder weniger davon betroffen, die müssen sich auf quantensichere Verschlüsselung vorbereiten. Das bedeutet, man muss eine Inventarisierung sämtlicher Daten haben, die ich heute habe. Dann muss ich sagen, welche Daten muss ich auch in 5 Jahren noch relevant haben und behalten. Dann muss man diese Daten nach alten Standards entschlüsseln und nach neuen NIST-Standards quantensicher verschlüsseln. Dann muss man bei sämtlichen Informatik, also alles, was am Internet hängt, ob es ein Modem ist, ein Programm, muss man ein neues Betriebssystem einführen, das updaten, das quantumsverschlüsselt ist.
Wie bei Bitcoin zum Beispiel auch.
Und dann muss man noch neue Prozesse einführen, damit wieder nicht alte Standards eingeführt werden. Und das geht im Durchschnitt für jedes Unternehmen 3 bis 5 Jahre. Gewisse Unternehmen haben bereits damit begonnen. Und dieser Begriff Q-Day ist insofern ein wenig irreführend, weil es ist ja nicht ein Tag auf den anderen, wo dieser Schalter auf einmal ist, sondern es wird erst im Nachhinein wird man erkennen, dass dieser Q-Day vermutlich dann passiert war. Und man erkennt es anhand von verschiedenen Phänomenen. Auf einmal wird in einem Land vielleicht einmal der Strom abgestellt. Man weiß nicht, was passiert ist, warum es passiert ist. Es geht auf einmal, werden Informationen leak und man weiß nicht, wie diese ans Publikum, also diejenigen, die sich dann mit dem auseinandersetzen, werden nicht sagen, hey, ich kann jetzt das machen, sondern sie werden das anfangen zu nutzen. Aber Fakt ist, diese Migration braucht Zeit. Man kann sich auch nicht einfach zurücklehnen und sagen, ja, das wird mir dann ein Kernbankensoftwareanbieter oder eine Swisscom oder irgendein Provider dann einfach lösen, sondern in jedem Verwaltungsrat in der Schweiz, im Dachraum, muss diese technologische Kompetenz auf breiter Ebene so vorhanden sein, um Trends, Technologietrends ableiten zu können, um den Impact auf künftige Businessmodelle, auf mein Business abzuleiten. Und man muss auch die strategische Oberaufsicht gemäß OR auch besagt, dass man auch das so weit überwachen muss, dass dann auch eine Geschäftsleitung das umsetzt. Und das ist genau das, was ich auch in Verwaltungsräten mache. Jetzt, ich habe dir deine Frage noch nicht beantwortet, darauf kommen wir. Aber Fakt ist, es wird langsam das Bewusstsein geschürt, dass etwas zu tun ist. Ich denke, es reicht nicht in der Zeit. Wir müssen viel schneller anfangen zu handeln. Mhm. Weil es wird früher kommen, als man denkt. Und die Auswirkungen werden größer sein, als wir uns vorstellen können.
Wir sind eigentlich schon fast bei dieser Stunde angekommen. Vielleicht hast du noch 2-3 Minuten für den letzten Punkt. Musst du sagen, du musst ja dann los. Wenn es für dich okay ist. Also letzte Frage, die wir mitnehmen können?
Also vielleicht, bevor du deine letzte Frage stellst, ich habe die Frage noch nicht beantwortet nach Blockchain und Bitcoin.
Genau.
Blockchain ist aus heutiger Perspektive quantumsicher, weil sie beruht auf anderen Verschlüsselungsmechanismen. Eine Bitcoin hat gerade zu Beginn in den Wallets die Situation, dass sie mit diesen Public Key und Private Key gerechnet hat. Und vor allem bei den älteren Wallets das ist rund ein Viertel der Wallets, ist dieser Public Key war auch noch transparent. Und eine Bitcoin wird sich auf diese neuen NIST-Standards transferieren müssen. Und das heißt, es muss einen Entscheid geben, dass man jetzt künftig alle nach NIST-Standards verschlüsselt und natürlich auch alle in die Vergangenheit. Und jetzt die Frage ist, wer macht diesen Entscheid? Wird es ein Softfork, wird es ein Hardfork? Und da es ja eine Decentralized Autonomous Organization ist, was passiert auch mit den alten Wallets? Und wenn man gerade weiß, wenn man jetzt ein Wallet auf einer Bank hat, dann wird es schon so sein. Die Bank wird das quantensicher machen in der richtigen Zeit. Aber die Wallets, welche heute auch vielleicht die Owner nicht ganz bekannt sind oder vielleicht auch auf Private in kleinen Keys da irgendwo noch herumliegen, die sind schon gefährdet, auch Satoshi Nakamoto. Also er müsste jetzt eigentlich aufstehen und sagen, ja, ich bin dabei, ich werde meine Wallets updaten, falls es ihn überhaupt gibt oder nicht, oder wer auch immer oder was auch immer oder dahinter steht. Und das heißt, diese Arbeit steht noch vor uns. Ich glaube nicht, dass es so sein wird, dass auf einmal Bitcoin da gefährdet ist und wertlos, überhaupt nicht. Aber diese Arbeit muss jetzt genau in diesem Rennen gemacht werden. Wie viele Jahre haben wir, weiß ich nicht. Sind es 4 Jahre, sind es 10 Jahre, 15 Jahre? Aber sie muss jetzt angegangen werden. Sie wird auch teilweise angegangen. Aber das Problem ist genau diese alten Wallets und wie geht man damit um? Da habe ich heute, ich persönlich habe heute noch keine Lösung gehört dafür. Ether auf der anderen Seite. Da gibt es einen Vitali Buterin und der hat schon vor geraumer Zeit begonnen, Ether quantensicher aufzustellen. Weil da kann man einfach zentral sagen, ja, wir machen das und da wird auch umgesetzt. Darum, zusammengefasst, Blockchain in Zukunft sehe ich nicht gefährdet aus heutiger Perspektive. Ether ist schon auf dem Weg. Bitcoin, da muss was passieren, vor allem bei den Wallets, welche da auch dezentral sind, die müssen dann auch auf diese neuen Standards abgedatet werden und die alten, welche not named sind, die sind auch gefährdet. Da muss man eine Lösung finden. Arbeitet man daran? Ja. Bin ich zuversichtlich, dass man es schafft? Ich hoffe, wenn der Zeitgeist diese Notwendigkeit zum Handeln groß genug ist, wenn der Druck groß genug ist, dann wird das passieren. Die Community ist dran, aber es ist ein Wettlauf mit der Zeit. Mhm.
Aber du hast es sehr, sehr schön gesagt. Ich meine, schlussendlich die Verschlüsselung, die Bitcoin nutzt, die Blockchain-Systeme nutzen, ist ja nicht per se komplett eigen, sondern die Mathematik, die Technologie nutzen wir im Alltag. Kreditkarten, Banken, verschlüsselte Dateien etc. Das ist alle sitzen am gleichen Boot. Und diese Richtung ist, glaube ich, klar. Die Quantencomputer sind da, die Algorithmen, du hast es vorher erwähnt, sind grundsätzlich da, die Idee. Jetzt müssen noch die Rechner das auch wirklich umsetzen können. Jetzt um ja, diesen Rundumschlag, ist, die Zeit fliegt richtig, ich habe noch so viele Fragen, aber du musst ja leider nachher auch los, vielleicht können wir das dann mal noch nachholen. Aber so als letzte Frage, was würdest du sagen, was verstehen die Leute, die Menschen, die Gesellschaft an dieser Zukunft komplett falsch? Also haben sie zu sehr Angst davor, dass ich den Job verliere? Oder was ist aus deiner Sicht gesellschaftlich der Punkt, was die Leute nicht verstehen an dieser Veränderung, die kommt durch künstliche Intelligenz, durch die Quantenrechner?
Es geht nicht darum, dass die Gesellschaft etwas nicht versteht. Aber schau, als Anfang der 90er Jahre das Internet eingeführt wurde, also auf breiter Ebene, gegeben hat es schon vorher, hättest du dann prognostiziert, wie das Internet alles verändern wird, wie jedes Geschäft davon abhängig sein wird und wie wir unser Leben nach dem Internet gestalten werden. Als 2007 das iPhone herausgekommen sind, hätten wir damals prognostiziert, wie sehr das iPhone unser Leben verändern wird. Im Nachhinein ist es klar, das ist dieser Inflection Point, den kann man sehen, das ist der Internet, das ist der ChatGPT-Moment für das oder iPhone ist da. Künstliche Intelligenz, ChatGPT-Moment. Mit der Einführung von ChatGPT haben wir genau dasselbe Phänomen. Wir wussten noch nicht, was das alles bringt. Aber jetzt, bereits 3 Jahre später, sieht man, was das alles bereits verändert hat. Und Quantencomputing ist genau auch so eine Technologie. Wir werden erst im Nachhinein sehen, dass das der Inflection Point war. Und wir wissen auch nicht, wann genau es da ist. Aber gerade die Kombination auch von 2 verschiedenen Technologien, wie zum Beispiel AI und Quantum Computing, macht es noch viel mehr unpredictable. Und wie gehen wir mit Unpredictability um? Das ist Resilienz. Und Resilienz bedeutet Vorbereitung. Das bedeutet, sich auf allen organisatorischen Ebenen, beginnend vom Verwaltungsrat einer jeder Unternehmung, sich auf diese Themen einzustellen. Und es gibt momentan noch nicht genügend Technologiekompetenz, welche breit in allen Verwaltungsräten vorhanden ist, um das schnell genug auch umsetzen zu können. Und wenn wir auch im Wirtschaftsstandort Schweiz uns gegen eine mögliche Deindustrialisierung rüsten möchten, und das ist auch die Mission von unserem Investor, dann ist es extrem wichtig, sich auch zu diesen Themen aufzustellen. Und das betrifft alle Industrien, das betrifft auch die Themen, wie es auch zum Beispiel um Blockchain, Bitcoin geht. Wir haben einfach diesen Inflection Point noch nicht gesehen und darum, es ist kein Fehler der Gesellschaft, es ist ein natürliches Phänomen und wichtig ist, dass man hier sich rechtzeitig damit anfängt auseinanderzusetzen. Das ist das, was ich persönlich mache. Ich habe vor über 10 Jahren die Aktvide gegründet. Ich durfte jetzt dank dieses Investors vor 4 Jahren Quantum Basel gründen und ich freue mich auch auf diese künftigen Auseinandersetzungen mit diesen Zukunftsthemen. Es ist extrem relevant in den Verwaltungsräten und auch überall in den Unternehmen.
Aber du bist auch positiv gestimmt. Du hast nicht irgendwie Angst vor der Zukunft oder so.
Nein, ich finde das sehr spannend und ich bin insofern positiv gestimmt, als ich mich persönlich ja mit diesen Themen auseinandersetze und ich bin nur ein kleines Rad in dieser ganzen Apparatur. Es gibt noch ganz viele Leute, die sind viel weiter vorne, die sind noch viel gewandter, sind dann nicht vielleicht Wirtschaftsinformatiker, sondern Quantenphysik, Informatiker. Es gibt wirklich Profis, welche sich damit auseinandersetzen. Diese Community wächst ständig. Es gibt Girls in Quantum, das sind Mädchen, welche in diese Fächer reingehen, gegründet von Elisa Torres. Es gibt alles da, sehe ich schon positiv zugestimmt. Die einzige Frage ist, ist der Druck groß genug, sind wir schnell genug, um uns darauf vorzubereiten?
Sehr schön. Jetzt, wenn die Leute sagen, ich will mehr über dich, über euch, über die Firma erfahren, wo findet man dich am besten?
Ich glaube, das Beste ist LinkedIn. Ich selber gehe immer ein wenig auch meiner Nase nach, was die Trends betrifft. Darum, es ist jetzt kurz vor Ostern. Ich werde jetzt an Ostern nach Südkorea fliegen und danach weiter nach China. Ich bin dann noch in Indien, in Kasachstan. Ich möchte ein wenig sehen, wie diese Verbindung zwischen AI und Robotik funktioniert. Was ist da tatsächlich? Ist das nur ein Hype? Ich möchte mich mit solchen Firmen auch auseinandersetzen. Und das ist das Beste, wenn man gerade AI und Robotik zusammen sieht, dann geht man auch vielleicht dorthin, wo der große Neues ist, um ein wenig dahinter zu schauen. Mich erreicht man am besten über LinkedIn. Im Moment werde ich ein paar Wochen lang meine Devices abgeben, weil ich da auch eine gewisse Sicherheit vorhersehe, aber über LinkedIn ist der beste Kommunikationskanal.
Sehr schön, wir werden auch alles in den Shownotes verlinken. So als letzte Frage noch, wenn würdest du zu diesem Thema oder hast du jemanden im Kopf, der auch sehr, sehr gut geeignet wäre für eine Podcast-Folge? Das ist immer so eine Frage, die mich auch interessiert, vielleicht auch aus dem Robotikbereich oder wo sagst du, kennst du jemanden, der sagt, das wäre vielleicht eine spannende Person, die wir mal interviewen sollten?
Die Schweiz bereitet sich momentan auf den Geneva AI Summit vor. Die Schweiz hat den Auftrag erhalten, nachdem dieser AI Summit, der globale AI Summit jetzt Anfang dieses Jahres in Indien ausgeführt wurde, wird Schweiz 2027 den AI Summit durchführen. Und der AI Summit wird das Thema Vertrauen, Trust aufnehmen. Weil wir können uns nicht mit Large Language Models und so weiter konkurrieren. Aber das Thema Vertrauen ist etwas, was in der Schweiz wichtig ist. Und vom Bund her ist Alexandra Baumann beauftragt, das einmal zu shapen. Wir durften auch letzte Woche in einem Roundtable erste Inputs für diesen Geneva AI Summit mitgeben. Verschiedenste Experten aus ganz verschiedenen Branchen. Und ich denke, wenn man jetzt ein wenig in die Zukunft schaut, sie wäre sicher ein spannender Podcast-Partner.
Mal schauen, vielleicht schaffen wir das. Ja, ich danke dir vielmals, Damir, für deine Zeit. Jetzt sind wir ein bisschen drüber, aber ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht, diesen Rundumschlag. Vielleicht schaffen wir das, wenn du dann aus Asien zurück bist. Mal schauen, ob es die Möglichkeit gibt, dass du da uns dann erzählst, wie das Ganze sich weiterentwickelt hat. Und lasst es uns doch in den Kommentaren wissen, wenn ihr Fragen habt. Ich kann das mal sammeln. Vielleicht schaffen wir es, wieder mal zusammenzukommen in Zukunft. Da kann ich dir ja dann die Fragen stellen. Und bis dahin, wie gesagt, lasst es uns in den Kommentaren wissen und vielen Dank für deine Zeit.
Danke vielmals. Danke fürs Zusehen.